ich das nochmal machen würde, würde ich von unten anfangen, so wie es halt auch nach Lehrbuch eigentlich gehört. Die Schwerkraft ist dein Freund und fängst von unten nach oben an, das durchzusanieren.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Ich sitze immer noch bei Lene und Clemens in der Doppelhaushälfte, die sie 3 Jahre lang renoviert haben. Wir haben schon einen ersten Teil der Folge aufgenommen, in der wir darüber geredet haben, was man für den Schallschutz tun kann, welche Vorteile eine Fußbodenheizung hat und warum man aufpassen muss, damit man nicht aus Versehen ein illegales Dachgeschoss oder eine illegale Gartenhütte baut und was man tun muss, dass man die irgendwie legal bekommt. Was steht noch auf eurer Liste?
Ja, wir haben noch einen kleinen Spezialraum mit unserem Bad. Das ist so ein Anbau, der ist 1981 drangekommen. Und der hat aus Gründen, die sich uns vollends nicht erschließen, nicht nachvollziehbar, ist der erstmal vom Boden her 5 cm tiefer als der Rest vom Haus. Und die Decke ist so bei 2,10 Meter gewesen. Also die ist schon sehr niedrig gewesen. Und da haben wir halt überlegt, was wir jetzt da von der Decke reinmachen können. Mit der Fußbodenheizung, wo wir ein paar Zentimeter hochgekommen sind, das muss ja auch eine ganz flache Decke rein.
Genau, und da sind wir über Recherchen, das ist jetzt genau mein Lieblingswort.
Ja, da kommen die Hessen durch.
Genau, auf eine Textilspanndecke gestoßen. Vorher hat meine Mutter uns, glaube ich, schon total zu ihrer Spanndecke geraten, die ja so schick ist. Und tatsächlich hatte ich, glaube ich, unter 1 Zentimeter Aufbauhöhe. Also selbst mit Verputzen und Co. kriegt man es definitiv nicht so dünn hin, eine Decke zu machen. Und gleichzeitig ist das unfassbar schnell gemacht gewesen. Also wir haben es machen lassen, aber ich hätte es mir im Nachhinein vielleicht sogar selber zugetraut, mit viel Muße. Für die es nicht kennen, da wird einfach ein Rahmen an der Außenseite des Raums entlang gezogen, und also aus irgendwelchen Leisten, und da wird dann ein sehr dehnbarer, sehr robuster Stoff einfach mit viel Kraft reingespannt. Und wenn man jetzt natürlich besonders niedrige Aufbauhöhe braucht wie wir, dann kann man da halt dann auch keine Lampen und Co. mehr einbauen. Wenn man jetzt beliebig viel Aufbauhöhe hat, könnte man da auch noch alle möglichen Beleuchtungs- und sonst was Elemente unterbringen. Aber für eben sehr niedrige Raumhöhen war das für uns eine perfekte Lösung, weil das ging super schnell zu verarbeiten, keine Trocknungszeiten, und wir haben nichts gefunden, das so dünn. Also selbst Gipskartonplatten wären höher gewesen als diese Textilspanndecke.
Wo habt ihr dann eure Lampen im Bad?
Seitlich.
Das sind Wandlampen. Also wir haben, das ist vielleicht auch ein genereller Tipp wieder, vorher mal Gedanken machen über Licht. Licht ist, ich habe es ja schon gesagt, mir ist Licht sehr wichtig. Und deswegen habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, wo überall ein Kabel hin muss, wo welche Lampe hinkommen wird, was das ungefähr für eine Lampe sein wird. Und im Bad war es halt so, dass wir Wandlampen gebraucht haben. Und mit Wandlampen, da musst du halt Strippen ziehen ohne Ende, damit du in den Wänden halt auch da überall die Lampen hinmachen kannst, wo du sie brauchst. Und da musst du halt auch vorher überlegen, möchte ich in der Badewanne liegen und ein Buch lesen können?
Was ich kann.
Was du kannst, weil wir da eine Lampe hingemacht haben. Und möchte ich vielleicht in meiner Dusche dann auch eine Lampe haben? Und jetzt muss man dann auch noch überlegen, welche Wandlampe ich nehme. Nehme ich eine, die nur nach unten leuchtet? Nehme ich eine, die nach oben leuchtet? Nehme ich eine, die in beide Richtungen leuchtet? Ganz crazy. Und wie soll die optisch aussehen? Und dann kann man da mit Licht auch viel mit Wandlampen machen. Auch in einem Badezimmer, wo man eigentlich helles Licht möchte.
Und wie ist es mit dem Schallschutz? Also wenn ihr sagt, die Decke durfte nur ganz, ganz dünn sein?
In dem Moment ist es unproblematisch, weil das Dach direkt oben drüber kommt.
Ah ja, okay.
Der Anbau hat keine Etage mehr oben drüber, okay. Also keinen Trittschall oder irgendwas. Da kommt einfach nur so ein Dachding oben drüber, was es halt einfach noch unglaubhafter macht, warum die nicht einfach die Deckenhöhe hochgenommen haben.
Wir mussten, glaube ich, nur wegen Feuchtigkeit da irgend so eine, ja, Teer ist es nicht, aber so eine ganz bestimmte Isolierschicht draufstreichen.
Das ist eine kleine Neuerung, die auch der Energieeffizienzperte damals nicht kannte. Das nennt sich flüssige Dampfsperre. Es ist eine feuchte, variable Dampfsperre, so wie man das vielleicht von der Firma Isoware oder irgendeiner anderen Firma, die im Dach unterwegs ist, als Dampfsperre kennt, gibt es das auch zum Streichen. Wir haben das einfach mal ausprobiert und bisher sehen wir jetzt keine Schäden. Also ein Badezimmer ist ein recht feuchter Raum. Da wollten wir halt einfach verhindern, dass die Feuchtigkeit nach oben in die Dämmschicht reingeht. Von daher musste man da irgendwas machen, und wir haben halt die Folie gespart und haben halt so flüssiges Zeug probiert. Bisher funktioniert es ganz gut.
Genau, und aber die Stufe musstet ihr trotzdem drinnen behalten. Also wenn man bei euch jetzt ins Badezimmer geht, dann geht man erstmal ein kleines Schrittchen nach unten. Man stolpert ein Schrittchen nach unten, einfach aus dem Grund, weil ihr nichts mehr von der Raumhöhe einbüßen
wollt. Der Raum war halt schon bei 2,10 Meter. Jetzt haben wir da noch 8 cm Fußbodenheizung halt so reingemacht.
Also du passt gerade so rein.
Genau.
Ich überlege auch, das kommt nicht hin. Ich glaube, wir sind bei 2,10 Meter jetzt, nachdem die Fußbodenheizung drin ist. Aber das ist trotzdem sehr, sehr knapp für einen fast 2 Meter großen Menschen. Also durch Farbgebung und Co. fällt es einem irgendwie nicht so auf. Es funktioniert schon, aber nochmal die 5 cm weg, dann wäre es schon echt sehr grenzwertig. Auch weil bei uns zum Beispiel der Punkt ist, dadurch, dass der Bodenaufbau so ist, wie er ist und eben unten drunter auch wieder ein Bad, also auch wieder ein Raum ist, konnten wir zum Beispiel die Dusche nicht noch niedriger machen. Die hat wieder ein bisschen Aufbauhöhe. Also die ist nicht perfekt bodentief, sondern auch wieder ein paar Zentimeter höher.
Ja, das hing aber vor allem damit zusammen, dass das Abflussrohr in irgendeiner Raumecke lag, wo ich halt mit einem Gefälle hinkommen muss. Und so flach kann man einfach gar kein Abflussrohr bauen, dass man da bodentief wiedergekommen wäre.
Okay. Das heißt dann, bodentiefe Dusche hat dann nicht funktioniert.
Genau,
das
da ist jetzt wieder 5 cm hoch. Ja.
Haben wir ins Erdgeschoss gebaut.
Okay.
Ist eh sinnvoller, wenn man alt ist, im Erdgeschoss zu wohnen.
Da würde ich gleich weiter drauf einsteigen. Ihr habt ja eure Einliegerwohnung im Erdgeschoss. Warum habt ihr eine Einliegerwohnung überhaupt gebaut?
Money, baby. Es ist tatsächlich zwei, also erstmal natürlich, wir sind zu zweit gewesen, als wir das Haus gekauft und saniert haben. Mittlerweile haben wir noch eine kleine Tochter. Wir haben halt gesagt, wir brauchen den ganzen Raum nicht. Wir kommen aus einer 2-3-Zimmer-Wohnung, irgend sowas. Also wir brauchen gar nicht so viel Fläche und haben gesagt, okay, jetzt zum Gegenfinanzieren dieses Kredites tun wir erstmal das Erdgeschoss vermieten.
Und das war, aus sozialen Gründen zum Wohnraum schaffen natürlich.
Also ich wollte es vor allem des Geldes wegen machen. Wenn du da sozial unterwegs warst, ist das okay. Der zweite Punkt ist, auch ein Geldgrund, bei der KfW kriege ich den Tilgungszuschuss im Kredit nach Wohneinheiten, die ich schaffe. Deswegen war es für uns gut zu sagen, okay, wir machen da unten eine zusätzliche Wohneinheit rein, weil wir dadurch 15.000 oder 17.000 Euro oder sowas war das Tilgungszuschuss auf diesen KfW-Kredit gekriegt
haben. Auch den Kredit kriegt man pro Wohneinheit. Also wir haben auch quasi zwei KfW-Kredite.
Also ihr durftet euch mehr Geld leihen und ihr habt auch mehr von diesem Geld einfach so behalten dürfen.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir das beantragt haben, 2018, war es so, dass man 100.000 Euro pro Wohneinheit an Kredit gekriegt hat mit 0,5% Zinsen oder sowas war das zu dem Zeitpunkt. Wir haben pro Wohneinheit bei diesen KfW 100 Dingen waren es glaube ich 15.000 Euro Tilgungszuschuss auf diese 100.000 Euro Kredit quasi gekriegt.
Die gute Neuigkeiten, also es gibt immer noch, wer immer noch mit Einliegerwohnung baut, also es ist immer noch so, dass quasi jede abgeschlossene Wohneinheit halt eine als eigene ständige Förderung gibt, und wir werden kurz nach dieser Folge nochmal eine andere Folge quasi veröffentlichen, wo es um das Thema eben KfW-Kredit gibt und was man fürs Renovieren an Förderung abgreifen kann. Nur ein kleiner Spoiler.
Ist auch unheimlich wichtig mittlerweile. Und es wird immer wichtiger werden, je höher die Anforderungen gehen, was Treibhausgasemissionen im Haus angeht.
Genau. Und was ich aber auch toll finde und was man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass man die Wohnung dann irgendwie auch nicht sofort vermieten muss, dass man sie nicht dauerhaft vermieten muss, sondern ihr könntet zum Beispiel sagen, so keine Ahnung, es kommt noch ein zweites, drittes Kind dazu, ihr braucht jetzt die Wohnung im Erdgeschoss, wir bewohnen komplett das komplette Haus allein.
Es besteht auch keine Vermietungspflicht, das ist tatsächlich auch so. In dem Kredit steht nicht drin, dass ich diese Wohneinheit tatsächlich auch vermieten muss. Es steht nur drin, es muss eine separate Wohneinheit sein.
Also separat heißt einfach, es muss eine eigene Haustür geben.
Genau, also eine eigene Wohnungstür.
Genau.
Und viele Häuser im Bestand erfüllen dieses Kriterium. Deswegen kann man die Förderung da auch tatsächlich gut nutzen und ausschöpfen, auch wenn man auf absehbare Zeit nur alleine im Haus wohnt, aber mehrere Wohneinheiten hat.
Aber in Summe ist es ja, also bei je nach Hausgröße und so weiter, war es für uns auch einfach praktisch, oder ich finde es zumindest praktisch, dass man durch diese zusätzliche Wohnung ein bisschen flexibler in der Raumnutzung ist. Also mit Kindern und so weiter braucht man natürlich mehr Platz. Irgendwann ziehen Kinder wieder aus oder man wird alt oder was auch immer. Und dann hat man einfach mehr Optionen, wenn man ohnehin schon diese Raumaufteilung hat oder eben damit rechnet, dass man irgendwann mal das Haus komplett alleine bewohnt, dass man dann nach hinten raus aber es doch wieder aufteilen kann, wenn man aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so viel Platz braucht, bewirtschaften kann, was auch immer. Und wir hätten tatsächlich einfach, glaube ich, nicht gewusst, was wir mit so vielen Räumen machen. Also es klingt jetzt, als hätten wir einen Palast. So groß ist es auch nicht, aber
es ist ein kleines Haus.
Es ist ein kleines Haus. Aber trotzdem wären es halt drei zusätzliche Zimmer plus noch ein zusätzliches Bad plus theoretisch eine Küche, die man natürlich nicht hätte einbauen müssen, aber zu zweit ein bisschen viel.
Inwieweit ist das in eure Planung eingeflossen? Also ihr habt schon gesagt, also unten konntet ihr eine ebenerdige Dusche einbauen. Was Also der Gedanke war schon immer da, dass ihr eventuell selber nach unten zieht. Inwieweit hat sich das auf die Planung? Nein, Lene schüttelt den Kopf. Ja,
genau, also der Gedanke, dass wir irgendwann nach unten ziehen, war jetzt nicht da. Am Anfang war nur das Haus größer als das, was wir ursprünglich gesucht haben und auch teurer als das, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben. Und die Option, dass man noch eine zusätzliche Wohnung drin hat, hat eben gerechtfertigt, ein größeres, teureres Haus zu nehmen. Also okay. Das war einfach, während wir geguckt haben, was wir suchen, wäre natürlich freistehendes Einfamilienhaus der Favorit gewesen, war nicht ganz realistisch zu der Zeit. Ja.
Das glaube ich auch jetzt noch nicht wirklich.
Genau, es ist irgendwie nicht besser geworden. Aber auf jeden Fall war eben diese zusätzliche Wohneinheit ein Argument dafür, eben in einen anderen Rahmen zu gehen.
Also diese Wohneinheit hat es auf jeden Fall ermöglicht, dieses damalige Schrotthaus zu kaufen.
Genau.
Und wo, zu finanzieren mit dem Umbau.
Genau, aber wo wir jetzt welche Räume oder welche Wohneinheit hinmachen, das haben wir erst dann in der konkreteren Planung überlegt. Also es wäre auch eine Option gewesen, dass man das Treppenhaus so lässt, wie es ist und eben Erdgeschoss und Obergeschoss bewohnt hätte und nach oben eine Einliegerwohnung oder keine Ahnung, was es auch noch so für Optionen gegeben hätte, nicht viele. Aber die Idee, wie man es genau aufteilt und wer sozusagen wohin zieht, das haben wir dann in der Konkretisierung erst überlegt.
Ja. Was wir uns bei einer Konkretisierung nicht sofort überlegt hatten, war, dass natürlich, wenn ich einen Mieter drin habe, dem vielleicht auch einen Kellerraum zur Verfügung stellen muss.
Oder
und,
es hilft.
Wenn man eigenhändig so ein Haus durchsaniert, dann hat man sehr, sehr viel Baustoffe, sehr, sehr viel Werkzeug und einen ganzen Keller voll mit
Schrott.
Ich würde sagen Zeug.
Ja, ich glaube, okay. Das Problem hat jeder mit Keller.
Ja.
Genau, und wir haben... Das war eine sehr schöne Nummer. Das war im Mai 2021, wo wir unten die Wohnung von jetzt auf gleich fertig kriegen mussten, weil wir sie vermietet haben. Also die stehen dann bald mit einem Möbelwagen vor der Tür und wir haben die Tapeten noch nicht so dran gehabt, so richtig. Und haben da nochmal richtig Gas gegeben, damit wir das da fertig kriegen. Dann schnell alles aus dieser Wohnung rausgeräumt, runter in den Keller. Und dann haben wir festgestellt, oh, die brauchen ja auch noch einen Kellerraum.
Genau. Und bis dahin war nämlich, so kann man sich's vorstellen, wir haben schon eine ganze Weile eben im Obergeschoss gewohnt. Und das Erdgeschoss war Dresden 45, absoluter Rohbau bis zum Winter, würde ich sagen. Also bis halbes Jahr vor Vermietung war das absoluter Rohbau und Abstelllager für alles, was an Baustoffen, Material, Werkzeug da ist.
Jetzt kommt auch motivatorisch dazu, wenn du gerade hier so zwei Wohnungen fertig gemacht hast und 3 Jahre nur am Malochen warst auf dem Bau. Nach der Arbeit bis tief in die Nacht und nächsten Tag das Gleiche von vorne und jedes Wochenende, dann stellst du dich auch nicht erstmal hin und sagst, das mache ich jetzt nochmal.
Ja.
Auch so aus wie 2018.
Aber das stimmt nicht. 2 Räume sind schon fertig. Die Werkstatt war der wichtigste Raum überhaupt. Die wurde sofort fertiggestellt und seitdem dient auch die vor allem als Abstelllager.
Und als Werkstatt.
Manchmal als Werkstatt auch.
Und haben die Nachbarn jetzt ihren
eigenen? Und die Nachbarn haben tatsächlich kurz nach Einzug, glaube ich.
Oder währenddessen, ich weiß.
Währenddessen. Also ganz, ganz kurz nach Einzug, spätestens haben die ihren Kellerraum gemacht.
Also bekommen. Die Farbe war mit Sicherheit nicht durchgetrocknet, wo sie den Kellerraum bezogen haben.
Aber der wurde fertiggestellt und jetzt sind da halt noch...
Es gibt halt noch ein paar mehr
Baustellen. Noch ein paar mehr Kellerräume. Ja.
Es ist besonders kritisch, wenn man da die Elektrik sich anguckt, weil dann halt so eine 2020er Elektrik auf die 1954er Elektrik trifft und das mitunter amüsante Bilder liefert.
Das heißt, das steht jetzt dann noch auf der Liste, was noch gemacht werden muss. Sollte euch langweilig sein.
Das sind immer so Winterprojekte. Ja. Im Sommer geht es im Garten weiter, den haben wir auch nicht gemacht gehabt während dem Bau. Also wir sind eingezogen 2019 und haben den Garten gemacht jetzt 2022. Da ist uns sehr Corona zugute gekommen, muss man wirklich sagen. Auch 2022 war Corona.
2020 haben wir das Haus freigelegt und den Hof angefangen.
Ja, das war eine sehr gute Story. Ich habe da einen Tiefbauer akquiriert, der uns das Haus ausgräbt im Frühjahr 2020.
Warum musst du das Haus ausgraben?
Wir hatten eine feuchte Stelle an einer Hausecke. Das rührte von einem defekten Fallrohr im Boden her. Und da haben wir halt gesagt, okay, wenn wir jetzt hier einmal die Ecke da ausgraben müssen, da graben wir halt jetzt einmal ringsrum, machen da gleich noch eine Sockeldämmung dran. Dann könnte man für den Fall, dass man es mal braucht, theoretisch auch Wohnräume im Keller ansetzen. Mhm. Wenn man mal irgendeinen garstigen Teenager hatte, der irgendwie in den Keller ziehen möchte, dann wäre das dann möglich gewesen. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann graben wir halt jetzt das Haus auch einmal aus, machen richtig ordentlich Drainage rein, Abdichtungen, Dämmplatten, neue Kellerfenster, die waren eh auf der Agenda, die alten Kellerfenster, die waren so, dass kein Dreck reingeflogen ist, aber da sind trotzdem Durchziehung. Also das war auch nichts. Und so kam es dazu, dass wir das Haus ausgegraben haben und da habe ich halt einen Tiefbauer akquiriert, Ende 2019, die damals halt Auftragsvorlaufzeiten hatten von einem Dreivierteljahr, jeder mal Zeit hatte. Da habe ich gesagt, okay, hier, letzte Märzwoche geht's los. Und letzte Märzwoche war ausgerechnet die Woche, wo der Shutdown kam für Corona.
Der erste Lockdown.
Der erste Lockdown. Und wir wurden natürlich alle nach Hause geschickt und mussten erstmal Urlaub abbauen und Überstunden abbauen und so einen Spaß. Und ich stand hier munter mit dem Spaten in meinem Graben und habe mich gefreut, dass ich keinen Urlaub nehmen muss für die Aktionen. Ja. Wir hatten eigentlich kalkuliert 4 Monate für das Haus ausgraben und so war es halt nach 4 Wochen durch.
Ja.
Also das war, da hatten wir sehr Glück im Zeitplan, dass da dieses Corona für uns kam. Das war gut.
Aber auch nur für uns.
Aber nur für uns und nur für den Bauabschnitt, das muss man auch dazu sagen. Für den Rest war es ziemlich öde, ja.
Das ist auch noch eine schöne Corona-Anekdote. Wir haben nämlich dann im Zuge von Hoffertigstellen auch unsere Eingangstreppe selbst gebaut, in die wir, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Beton aufgebaut haben.
Tonnen Beton. Und es sind eigentlich nur 3 Stufen?
Ja. Eigentlich sind es nur 3 Stufen, genau. Aber ich glaube, die unterste Betonschicht ist irgendwie 2 auf 1 Meter und halt 30 Zentimeter hoch oder irgendwas. Dann haben wir immer schön Armierungsstahl und wieder Beton reingegossen.
Also die überlebt das Haus
um Längen. Atombombensicher. Und da haben wir, weil man ja damals dachte, Corona ist eh in ein paar Monaten wieder vorbei und in 30 Jahren erinnert sich da kein Mensch mehr dran, haben wir schön in den Sockel noch mit der Hand reingeschrieben. März oder Mai 2020, Jahr von Corona. Ja. Also wer auch immer das Haus irgendwann nach uns sanieren möchte und einfach nur den Hof wieder aufmacht, der findet dann diesen wunderbaren Geschichtsstein.
Ja, 2020 war auch das Jahr von Corona, aber halt 21 und 22 dann doch auch irgendwie wieder. Noch. Ja. Aber wer hätte damit gerechnet?
Ja, gut, jetzt steht es bei uns im Sockel. Vergraben.
Klein manifestiert.
So, ich versuche jetzt auch gar nicht irgendwie eine schöne Überleitung zu finden. Lene, du hattest noch einen sehr schönen Tipp, was das Thema Schlafzimmer und Schlafzimmermöbel angeht. Also man muss dazu sagen, ihr habt Schlafzimmer eben ganz oben und es hat eine Dachschräge und du hattest versucht, einen schönen Kleiderschrank zu finden.
Genau, also Menschen, die Dachschrägen haben, kennen das Problem wahrscheinlich, dass es unfassbar schwer ist, einen Kleiderschrank zu finden, der unter die Schräge passt. Und ich habe Wochen bis Monate frustriert recherchiert und wirklich auch teure Dinge in Betracht gezogen, weil es ist ja immerhin das Haus und nicht nur eine Mietwohnung, um dann aber festzustellen, dass also sämtliche Konfiguratoren online einem für sehr viele Tausender trotzdem nur Pressspanmöbel mit Folie drauf hinstellen. Und irgendwann bin ich mal die Maße durchgegangen und den gesamten IKEA-Katalog und habe für mich festgestellt, dass die Küchenschränke von IKEA von den Grundmaßen nicht so viel anders sind als die Pax-Kleiderschränke, die fast jeder kennt. Und dann haben wir einfach aus sämtlichen Unter- und Oberschrankhöhen, die es in diesem Küchenprogramm gibt, uns einen treppenförmig schräg zulaufenden Schrank zusammengebaut und haben jetzt ganz viele Schubladen und eben ein paar Kleiderstangen eingezogen, sehr hübsche Fronten und haben dann, weil es uns gut gefällt, einfach selber noch mit Massivholzplatten einmal das Ding verkleidet.
Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass so IKEA-Möbel halt auch nur Pressspanplatten sind, die blöd foliert sind. Von daher haben wir da halt echt Holzplatten noch gekauft, so Kernbuche-Zeug. Zurechtgeschnitten oder zurechtschneiden lassen sogar, gleich direkt auf Maß geliefert und haben das einfach noch geschliffen, geölt und haben es dran geschraubt.
Und für unser Empfinden zumindest sieht es jetzt sehr elegant aus, hat trotzdem nicht, höchstens die Hälfte gekostet von sämtlichen Konfiguratoren, die ich so gesehen habe. Und wenn uns irgendwann die Farbe der Front nicht mehr gefällt, gehen wir zu IKEA und kaufen eine neue Ration Küchenfronten.
Ja.
Also da einfach ein bisschen auch ums Eck denken oder beziehungsweise bei im Schlafzimmer auch mal im Badmöbelbereich.
Ganz genau.
Oder Küchenmöbelbereich nachschauen.
Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass wir gleiche Idee auch nochmal als Badunterschrank irgendwann anwenden werden, weil auch Badunterschränke unfassbar teuer sind im Verhältnis zu allen anderen Möbeln, die man im Haus so braucht, dafür, dass es trotzdem auch nur ein Pressspanmöbel ist, das an der Wand hängt. Ja. Also es gibt, das Internet ist ohnehin voll mit tausenden IKEA-Hacks. Ich muss aber zugeben, den habe ich bisher noch nicht so oft gesehen und bin sehr stolz auf die Idee.
Und eine andere Idee, die du hattest, war im Thema Treppenhaus, was die, wie heißt?
Den Handlauf.
Den Handlauf, danke. Was den Handlauf angeht. Wie sieht dein Handlauf aus, wenn man jetzt quasi von der Wohnung zu euch ins Schlafzimmer will?
Wir haben einfach nur keinen festen Holzhandlauf, sondern wir haben so ein Seil, wie es oft an irgendwelchen Absperrungen von lustigen Räumen ist oder an Schiffen. Also so einen dicken Strick haben wir uns da langgehängt mit so Ösen. Ich weiß aber nicht, wie das professionell heißt.
Ich weiß es auch nicht.
Es riecht leider auch ein bisschen nach Pferdestall, muss man sagen, weil es so ein
Jute-Seil
ist. Genau. aber es sieht ein bisschen pfiffiger aus. Und das hat den Hintergrund, dass mir eben, wir haben eine Buche-Treppe einbauen lassen, die geht quasi L-förmig um die Ecke rum.
Viertelgewendelt,
mhm. Genau. Also eine recht klassische Treppe. Ansonsten ist es bei uns aber alles relativ geradlinig, behaupte ich. Und so ein klassischer Buche-Handlauf hätte mir einfach nicht gefallen. Der hätte aus irgendeinem Grund für mich in diese Raumplanung nicht reingepasst. Und ich bin großer Freund von ab und zu mal irgendeiner Spielerei. Und da nach langem Suchen, was es alles an Handläufen und Absperrmöglichkeiten und Co. gibt, bin ich dann eben auf diese Seiloption gekommen.
Ich habe mich auf der anderen Seite ausgetobt und habe halt Stufenlichter reingebaut in die Wand. Also als Fan von Licht kann ich auch Stufenlicht nur empfehlen. Macht auch eine super Beleuchtung, und zwar genau da, wo man sie auf der Treppe braucht, nämlich da, wo man hintritt.
Und es ist dann nicht so grell, wie wenn es irgendwie von oben...
Ja, und du hast auch keinen Schatten. Also wenn du eine Lampe hängst und gehst nachts die Treppe runter, hast du irgendwann den Schatten von dir selbst auf der Treppe drauf. Das wird mir in meinem Elternhaus regelmäßig zur Falle. Deswegen finde ich so 5-6 Stufenlichter einfach da verteilt in der Wand eingelassen. Mit so Gipslichtern sind das, also einfach verspachtelt, fugenlos in der Wand drin. Sieht astrein aus, macht ein super Licht und ist kein großer Aufwand.
Generell haben wir, also Clemens ist hier verantwortlich für das Beleuchtungskonzept, aber es wird hier sehr viel mit indirektem Licht, mit Spots in der Wand, bei den bodentiefen Fenstern auch im Boden, das fällt einem nicht auf, aber das macht dann halt indirekt eine nette Atmosphäre.
Bodenlichter sind wichtig.
Genau, total. also hier ist relativ viel mit, ja, einfach indirekter Beleuchtung integriert schon im Bau eingeplant worden.
Ja. Bringt auch Probleme mit sich, muss man auch dazu
zum
sagen.
Zum Beispiel?
Wer mit Streiflicht arbeitet, also wir haben Spots, die hängen so vielleicht 7 Zentimeter unter der Decke und sind so ausgerichtet, dass sie quasi Streiflicht an die Decke machen und da halt solche Lichtkegel an die Decke werfen. Man sieht alles, was an Unebenheiten an dieser Decke ist. Und wenn da eine kleine Spinne oder eine Fussel oder irgendwas nahe an diesen Spots dran hängt, dann wirft das sofort einen 1,5 Meter langen Schatten an dem Spot. Es ist wahnsinnig nervig und das geht halt auf dem Bau los mit, ich muss schleifen ohne Ende. Also was ich die Decken geschliffen habe, dass ich Stunden über Stunden diese Gipsdecken geschliffen und gespachtelt.
Wäre jetzt im Nachhinein eine Spanndecke vielleicht gar nicht blöd gewesen.
Ja, wäre super gewesen. Haben wir aber erst später ausprobiert.
Fällt mir gerade auf.
Also Streiflicht ist, auch wenn man es an Wänden verarbeitet, ist es, man muss sehr mit Streiflicht aufpassen, wie die Wandbeschaffenheit ist. Damit man da Spaß dran hat und damit man sich nicht jedes Mal dran erinnert fühlt, dass man an dieser einen Stelle geschlampt hat.
Aber auch da muss man 5 Grad sein lassen und darf jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil am Ende kommt es doch recht selten vor, dass jemand sich so im tiefen Detail jetzt die Decke oben anguckt, auch wenn sie angeleuchtet wird.
Also so wie wir gerade hier.
Genau, also genau habe ich mir die Decke lange nicht mehr angeguckt. Von daher auch da muss man irgendwann mal sagen, es ist jetzt einfach ausreichend.
Ja, da gibt's die gute Baustellenweisheit, es guckt sich weg.
Genau, hier guckt sich viel
das,
weg.
Das guckt sich weg. Und das ist auch so, wenn ich da natürlich mit der Spachtel dranhänge und dann bist du da 2 Zentimeter daneben und dann machst du das nochmal und schleifst es nochmal und willst es zur Perfektion treiben und zum Schluss stellst du fest, naja, aus einem Meter Entfernung unsichtbar.
Und an dieser Stelle vielleicht noch eine hilfreiche Anekdote ist dann auch etwas, das jetzt natürlich nur die Monika sieht. Wenn man guckt da hinten, wir haben quasi einen durchgehenden Raum, da wird die Wand getrennt durch einen Stahlträger. Also da ist eine kurze Unterbrechung an der Wand. Und auf der einen Seite der Wand sind die Spots perfekt in die Wand eingelassen. Auf der anderen Seite ist noch so eine 1,5 Zentimeter dicke ungefähr Holzleiste davor gebaut worden.
Wie kam's?
Das lag daran, dass die Planung, wo die Kabel sein sollten in der Glaswolle, irgendwie nicht mehr getroffen hat, auf wo sie am Ende wirklich waren. Und für jeden Spot gab es dann quasi diesen klassischen steckdosengroßen, diese 8 cm oder was, Lochbohrung.
68 mm.
68 mm. Dahinter alles voll mit Glaswolle schon. Und die glückliche Person mit den kleinen Händen durfte durch jedes dieser Löcher 2-schichtigen Gipskarton durch und dann in der Glaswolle nach den Kabeln suchen. Und dort ist irgendwo ein Kabel verloren gegangen im Bauprozess und deswegen musste irgendeine Lösung her, um da jetzt nochmal ein neues Licht verlegen zu können.
Das erste war Gott sei Dank da.
Ja.
Und ab dann ist es ja einfach durchgereicht, quasi von Loch zu Loch. Und zwischendrin war es halt einfach nicht mehr da. Ich habe es auch nicht mehr wiedergefunden.
Das ist bis heute weg.
Okay. Und deswegen haben wir da so ein Holzpanel genommen, haben da ein neues Kabel eingefräst.
Wie hätte man das verhindern können?
Ich habe es nachher unten in der Mietwohnung viel besser gemacht. Ich habe die Kabel wirklich einfach mit einem Draht zusammengebunden, die irgendwo sein sollen. Habe sie von hinten mit einer kleinen Schraube einfach an die Platte angespackst.
Ja.
Und dann vorne auf der nächsten Platte direkt markiert, wo hinten die Schraube ist. wenn man das ein bisschen konsequent durchzieht, dann kleiner Tipp noch an der Stelle, man sollte es nicht nur auf die Platte malen, sondern vielleicht auch noch auf den Boden und die Wand daneben. Generell, Wände sind gute Notizzettel.
Bis man sie überspachtelt oder sonst was?
Bis man sie schleift. Genauso wie es mir nämlich dann passiert ist mit den Markierungen an den der Steckdosen. Man schleift drüber und sie war weg. Also dann sucht man dann doch wieder und versucht sich zu erinnern.
Abfotografieren dann sofort, wenn man was hingeschrieben hat.
Ja, also einfach immer konstante Maße machen. Ja. Unten habe ich es dann immer so gemacht, die Steckdose ist 40 cm vom Boden nach oben und 30 cm von der Wand und da musst du das Loch bohren.
Okay.
Und dann findest du das. Und das hat geklappt. Ich habe nachher immer das runde Stück da rausgeholt und da war halt das Kabel hinten dran geschraubt. Da war das Problem gleich gelöst.
Okay.
Das habe ich hier oben nicht so gemacht, das war auch so ein Lesson-Learned.
Also vielleicht auch lieber mit der Einliegerwohnung anfangen, dass man die ganzen Fehler, die man hier oben gemacht hätte, vielleicht.
Ja, das Dumme ist, die gehört einem ja auch. Also es wird ja nicht besser.
Also unten war so eine Mischung aus, was du vorhin gesagt hast, sehr viel ätzender, die untere Wohnung zu machen, weil man einfach keine Lust mehr hatte. Aber es ging auch sehr viel schneller. Zum einen, weil nicht mehr ganz so viel Herzblut drin war, zum anderen aber auch, weil man eben viele Dinge gelernt hat und dann einfach schneller wusste, wie man damit umzugehen hat.
Auch Fensterleibungen bauen zum Beispiel. Also da habe ich hier oben mich verkünstelt und Stunden gebraucht. Unten einfach Gipskartonplatten zurechtgeschnitten, 3 Batzen Ansetzgips hinten draufgeschlagen, dran gedrückt. Fertig.
Der Einmal Umgang mit der Kelle wird ja auch besser mit der Zeit.
Ja, genauso wie das Handgelenk immer flexibler wird und die Kraft stärker zunimmt. Und
genau.
Habt ihr noch was auf eurer Liste stehen?
Ich hab noch die Sockeldämmung mal draufgeschrieben. Das verlangt vielleicht auch noch nach einer kleinen Geschichte. Wir hatten überlegt, wie oft wir hier ein Gerüst hinstellen um das Haus. Es war klar, dass wir relativ am Anfang das Dach dämmen und neue Dachfenster reinmachen. Und haben gesagt, okay, dafür werden wir ein Gerüst brauchen.
Mhm. Und zum Fenstertauschen auch.
Zum Fenstertauschen haben wir noch drüber gesagt, kann man eigentlich von innen machen, stimmt, musst du nicht zwanghaft von außen machen, braucht man eigentlich kein Gerüst. Aber dann für die Außenfassade brauchen wir wieder eins. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, dass das Gerüst, was man für ein Dach braucht und das Gerüst, was man für eine Fassadendämmung braucht, zwei unterschiedliche sind.
Weil?
Wenn ich ein Dach saniere, brauche ich oben breitere Bretter dran und so eine Absturzsicherung mit so einem Netz rundherum und so ein Spaß. Wenn ich eine Fassadendämmung mache, brauche ich ein Gerüst, was auf einem Abstand zur Wand steht, damit ich diese Fassadendämmung unterbringe. Aber während die noch nicht dran ist, da so ein Steg noch drin liegen habe, den ich dann halt irgendwann rausnehme. Also sind prinzipiell zwei andere Gerüste. Mhm. Und man kann die durchaus in einem aufbauen, das ist nicht das Problem, aber man bezahlt dann halt für beides, solange dieses Gerüst steht, obwohl man es halt nur für eins oder das andere gebraucht hat.
Und ich möchte noch einhaken, ursprünglich war auch die Idee, wir machen quasi das Dach, dann machen wir den Innenausbau, ziehen ein und machen dann erst die Außenfassade, weil die Idee war ja schon, dass man möglichst schnell auch einzieht und dann weiterbaut.
Genau. Und aufgrund der Gerüststellkosten, die waren bei 3.000 Euro oder sowas, also es war relativ
Für den Aufbau und Abbau.
Für Auf- und Abbau, genau. Haben wir da gesagt, okay, die Miete kostet auch so viel, wenn man das länger stehen lässt. Wir tun umdisponieren, stick to the plan für den Arsch. Wir haben komplett umgestellt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir halt die Außenfassade gleich mit und die Fenster auch gleich mit. Dann haben wir es wenigstens durch. Und so kam es, dass wir halt die Fassadendämmung außen mitgemacht haben. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht das Haus ausgegraben. Okay. Das heißt, unten die Sockeldämmung gab es noch nicht. Das heißt, wir haben erstmal so einen 18 cm Vorsprung gehabt, der da im Haus entstanden ist. Irgendwo da einen halben Meter über dem Boden, dreiviertel Meter über dem Boden. Und dann muss man halt einen Tiefbauer finden, der in der Lage ist, einen Bagger so filigran zu bedienen, dass man halt an einer frisch sanierten Wand frisch gestrichene Wand halt immer noch unten 2 Meter tief in den Boden reinbaggert, ohne einen oben die Fassade wieder zu versauen. Und das war Hochachtung an diesen Baggerfahrer, der hat das richtig gut gemacht. Wir hatten eine Schwäche im Plan drin, das war, dass wenn sich der Bagger um die Fassade dreht, das Dieselabgas an der Fassade lang streift und da kriegt man so dunkle Schatten drauf. Von dem Ruß, von dem Abgas, von dem Bagger.
Müsst ihr nochmal drüber streichen oder wie habt ihr das?
Ja, wir haben es abgespritzt. Einfach. Okay, das ging mit Wasser runter. War aber ganz nett zu sehen, diese Schatten, immer da, wo der Bagger sich gedreht hat. Und es war auch von der Sanierung her blöd, dass du halt nachher von unten her anfüttern musstest an diesen Überstand, den es da gab. Und dann spielen halt Spalte und es war alles nicht so gut. Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich von unten anfangen, so wie es halt auch nach Lehrbuch eigentlich gehört. Die Schwerkraft ist dein Freund und fängst von unten nach oben an, das durchzusanieren. ist dann auch ein bisschen geschickter.
Ja gut, aber man hört schon raus, den perfekten Plan gibt es eigentlich nicht, weil irgendwie...
Nee, es ist, man kann es auch umgedreht machen. Wir haben es ja bewiesen, man kann es auch umgedreht machen. Wir haben es probiert, war nicht gut, ich würde es nicht nochmal machen.
Aber das, denke ich, ist generell wichtig, wenn man so ein Projekt macht. Also wenn man, egal ob viel Eigenleistung oder viel Handwerker, weil ehrlicherweise das bisschen, was wir mit Handwerkern gemacht haben, war jetzt auch mental nicht stressfrei, möchte ich behaupten. Wichtig ist, dass man sich einig ist, was man möchte, dass man ein relativ konkretes Zielbild hat, aber eben immer wieder locker und flexibel bleibt, wenn irgendwelche Ungereimtheiten auftreten, Umwege, was auch immer, wo man eben einfach nochmal sich kurz hinsetzen, nochmal tief durchatmen muss und überlegen, was könnte eine Alternativlösung sein, wenn irgendwas plötzlich doch nicht so funktioniert, wie man es haben will oder irgendwas auftritt, womit man nicht gerechnet hat. Es gibt immer, also meistens, je nachdem, wie schlimm es ist. Es gibt irgendeine Lösung, die ist vielleicht nicht das, was man sich zu 100% vorher so erträumt hat, aber muss auch nicht schlechter sein als das, was man ursprünglich als Idee hatte. Man muss nur immer mal wieder locker bleiben und eben nach der Lösung suchen.
Als wir am Anfang angefangen haben, hat unsere Architektin, also der Energieeffizienzexpertin, hat auch gesagt, wie seid ihr als Paar eigentlich so drauf?
Wirklich? Okay.
Ja, wir saßen damals bei uns im Wohnzimmer in unserer Wohnung, in unserer alten, und haben gesagt, was war das eigentlich von der Aktion eben gerade? Und stellt die uns, dass wir das nicht gebacken kriegen oder was? Ja. Die hat völlig recht gehabt. Ja. Also wir haben hier 3 Jahre Baustelle gehabt, wir haben uns quasi nicht gesehen, außer bei einer Pizza auf einer Baustelle oder so.
Abends
also,
um 11?
Oder abends um 11, genau. Oder wenn ich dann halt nach Hause gekommen bin, wir haben uns faktisch nicht gesehen. Wenn wir uns gesehen haben, haben wir über das letzte blöde Detail in diesem Haus gestritten.
Und Lichtschalter zum Beispiel.
Oder irgendein Zeug. Und dann muss man sich halt auch eine klare Rollenverteilung etablieren. Und in meinem unserem Fall war das so, ich habe ausgeführt, sie hat gestaltet. Mhm. Ja, also wie eine Raumaufteilung zum Schluss war oder wie eine Treppe verläuft oder was das für eine Treppe wird oder welche Farbe wir hier reinstreichen. Ihr Ding, ich habe mich nur beim Licht ausgetobt. Rest alles hat Lene gemacht. Und das war auch ganz gut so, um den einen oder anderen Punkt zu umgehen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich immer noch viel gestritten und wir waren wirklich beide froh, dass es nach 3 Jahren wirklich irgendwie ein absehbares Ende hatte. Und die Motivationskurve hält dann auch einfach nicht länger. Mhm. Also
die Kraft nicht.
Wo ich auch wirklich sage, was glaube ich die schlechteste Idee ist, die man machen kann, die wir Gott sei Dank nur kurz hatten, ist auf die Baustelle einziehen.
Okay.
Also sagen, es ist soweit fertig, da ziehe ich jetzt ein und dann einziehen und dann von sich selbst erwarten, dass man in der gleichen Schlagzahl weitermacht, wie man bis dahin gekommen ist.
Okay.
No chance.
Wirklich nicht? Okay. Nee.
Also zumindest für uns nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der das kann, aber
also
ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich habe schon relativ viel Kondition und unfassbar. Wille gehabt, das Ding hier durchzuziehen, aber auch ich habe zwischendrin einfach keinen Bock mehr gehabt.
Ja. Und klar, wenn man dann schon drinnen wohnt, dann sagt man sich, das Wichtigste ist ja gemacht.
Ja, und dann stehst du halt da, Couch oder Keller.
Dann kommt eben auch wieder der Punkt mit, es guckt sich weg.
Ja.
Also man gewöhnt sich dann auch an viele offene Stellen. Es ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber es ist definitiv halt nicht fertig dann. Mhm. So wie es viele Leute kennen mit 3 Jahre lang der Industrielampe in der Wohnung, die bleibt in so einem Haus, hat man halt meistens ein bisschen mehr als eine offene Lampenfassung oder ähnliches.
Ja, also auch bei uns hängen noch Lampenfassungen an Decken.
Nee, aber dieses Thema als Paar fand ich ganz interessant von der Architektin tatsächlich, dass sie darauf angesprochen hat. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man sich nicht sicher ist, dass man das zusammen schaffen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr, sehr große Belastung ist. Also
ja, sie hat auch gesagt, seid ihr euch sicher, dass das ein Pensum ist, was ihr schafft? Ja. Dann haben wir gesagt, ja klar, hier irgendwie 6 Monate sanieren. Ich weiß noch, den Zeitplan habe ich heute noch, da hing unten an der Kellertür jahrelang, wo halt drauf war, hier, wir ziehen in 6 Monaten ein. Aus den 6 Monaten ist halt ein Jahr geworden und das Haus war nicht im Ansatz soweit fertig. Also wir haben uns komplett übernommen am Anfang.
Mhm. Man verschätzt
ganz, das Einzige, wo es gepasst hat, war finanziell. Also da waren wir in der Vorplanung irgendwie ganz gut. Es ist auch wichtig, gut vorzuplanen. Wir haben uns 10% Puffer auf die Sanierungskosten eingerechnet. Die haben wir auch wirklich in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Aber ansonsten war es auch okay. Planung ist alles.
Hattet ihr, ich würde gerne nochmal auf die Paargeschichte zurückgehen, hattet ihr Rituale? Also dass ihr dann irgendwie doch mal euch in der ganzen stressigen Zeit so ein bisschen Inseln geschafft habt oder... Also wenn
ich erinnere mich nicht mehr so gut. Ich weiß, wir haben zwischendurch oder am Anfang gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir mindestens ein Wochenende im Monat, haben wir ursprünglich mal gesagt, frei nehmen wollen. Also mindestens ein Wochenende im Monat wollen wir weg von der Baustelle. Und ich glaube, das haben wir am Anfang noch relativ gemacht. Und ab da, wo es an Außenfassade ging, war das dann aber plötzlich weg. Da hat man nur auf bestimmte Urlaube oder eben ganz bestimmte Events, also sowas wie, wenn jemand einen Geburtstag hat in der Heimat, wir kommen beide nicht jetzt von hier, wo das Haus ist, dann hat man da mal ein Wochenende gemacht oder irgendwie ein Festivalbesuch oder so. Das waren dann so die Inseln, die wir hatten, aber ansonsten war da dann doch auch einfach mal 4-5 Wochen am Stück.
Ja.
Unfassbar viel Arbeit, mental, körperlich und so weiter.
Also man ertappt sich dann halt schon so auch auf dem Samstagnachmittag bei dem Gedankengang, okay, morgen ist Sonntag, was kannst du ja eigentlich machen, was nicht laut ist? Und wenn du das machen willst, was nicht laut ist, was brauchst du denn jetzt noch aus dem Baumarkt dafür? Ja. Und dann fährst du nochmal los und organisierst es und dann war halt doch der Sonntag wieder auf der Baustelle. Mhm. Also hast faktisch keine Wochenenden mehr, weil es gibt immer irgendwas, was man machen kann. Und du musst es halt mit einer Engelsgeduld durchhalten.
Ja, oder eben sich,
Schwierige.
Genau, oder sich eben die Zeit nehmen, wenn man sie hat und entsprechende, wie du sagst, Inseln schaffen und eben ganz streng zu bestimmten Zeiten nicht arbeiten. Aber irgendwie ist eben bei uns gleichzeitig der Druck gewesen, dass wir auch fertig werden wollen. Mhm. Und ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass zumindest das Thema Außenfassade viel länger und viel aufwendiger war als erwartet, aber es hat auch ziemlich Spaß gemacht. Und es war dann für uns so, das war für uns so das Gewerk, wo wir...
Ja, wo wir zusammenarbeiten
genau, konnten. Also da haben wir trotzdem unsere Zeit miteinander verbracht, weil wir halt den ganzen Tag zusammen an diesem Werk gearbeitet haben.
Ja.
Da muss man nämlich dazu sagen, viele andere Dinge hat Clemens sehr, sehr viel körperlich gemacht und ich war halt hier so der Baustellen-Azubi. Manchmal so zur Unterhaltung und mentalen Unterstützung, oft eher frustriert und genervt.
Der halt mal kurz.
Genau. Das ging schon, aber das ist jetzt nicht die Zeit, die ich herbeisehne. Also auch da muss man dann gucken, welche Aufgaben kann man gut zusammen machen und wo steht man sich eher im Weg oder stört sich.
Man muss auch das auf sich, also es ist an mir selbst durch Lene, die hat mir das auch immer wieder in den Spiegel vorgehalten, es ist mir auch aufgefallen, ich habe auch einen scheiß Kommandoton drauf auf Baustelle. Oh ja. Also man darf halt nicht davon ausgehen, dass jemand anders das genauso macht, wie du das machen würdest oder es sofort versteht, was jetzt gerade gemacht werden soll.
Ja.
Und wenn du da halt so im Eifer des Gefechts bist, blickst du das nicht.
Ja.
Also ging mir zumindest so, ich habe hier Lene fies rumkommandiert und sie hat es dann auch hin und wieder mal gesagt, dass das nicht okay ist. Und da muss man sich auch dann selbst konditionieren.
Also einfach.
Das ist der große Lerneffekt.
Ja, ja.
Nach vielen Jahren. Hör auf deine Frau, dann ist alles okay.
Also wir merken uns auf alle Fälle Zeitpuffer unbedingt einrechnen, Geduldspuffer auch unbedingt einrechnen und ja. Und die Beziehung muss vorher schon stabil sein, damit es die Baustellenzeit auch.
Oh ja.
Oder anders gesagt, wenn es die Baustellenzeit überlebt, dann sind die Chancen gut.
Also bist du safe, hast alles durchgemacht.
Genau, einen höheren Stressfaktor kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Also auch kindlich. Ihr habt jetzt erst seit der Eltern
geworden. Wir haben jetzt ein Kind. Wir haben vorhin in unserer Vorüberlegung sozusagen, sind wir uns sehr einig, dass es eine Katastrophe gewesen wäre, das Kind in der harten Bauphase zu kriegen. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie wir das hätten überleben
nicht
sollen.
Nicht machbar. Da wäre dieses Haus bei Weitem nicht fertig.
Oder halt dann nur noch über Handwerker, aber in Eigenleistung unvorstellbar. Aber mag jetzt am Kind oder an der Baustelle liegen, aber ich würde sagen, die Bauzeit fand ich etappenweise sehr viel stressiger als bisher jetzt die 2 Jahre, die wir mit Kind hatten.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Für uns.
Ich frage mich, wie das mein Vater gemacht hat. Er hatte mich als kleines Kind, mein Bruder als 8-Jährigen und der hat auch ein komplettes Haus zu DDR-Zeiten halt gebaut, das Zeug noch hergeklaut, irgendwoher das Material. Ich frage mich, wie der das gemacht hat. Höchsten Respekt.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es kommt jetzt nicht so rüber, als hättet ihr die Zeit so ganz furchtbar in Erinnerung, sondern es ist auch schöne Zeit auch gewesen, oder?
Also man darf es nicht zu schön reden, es ist schon wirklich extrem anstrengend gewesen, aber es hat schon auch Spaß gemacht. Also es ist schon das Gefühl, ich glaube, ich hatte wirklich, ich bin auch nah am Wasser, aber mit Sicherheit habe ich mindestens einmal irgendwann Tränen vergossen bei dem Gedanken, krass, wir sind gerade fertig. Also dieses, wenn man dann Bilder anguckt, von wie dieses Haus aussah bei den Besichtigungen oder auch zwischendurch, als hier entkernt wurde und so weiter und wie es jetzt ist, ist man schon dann auch sehr stolz und
das schon, das auf jeden Fall, das hat einen Belohnungseffekt, aber du hattest auch zwischendrin x-mal Tränen in den Augen. Weil es eben nicht fertig war.
Ja, ich erinnere mich an 3 mit mir alleine harte Nervenzusammenbrüche, wo ich glaube, ich so hysterisch heulend in der Ecke saß, wie sonst nie in meinem Leben. Weil kein Ende in Sicht war, weil man das Gefühl hatte, man schafft es vielleicht doch nicht und einfach es nicht mehr sehen konnte. Ja, und auch diesen Tagesablauf nicht mehr wollte. Aber im Nachhinein ist das so, das vergisst man eher.
Ich weiß noch, wie ich Lene gesagt habe, am Ende der Woche haben wir alle Fenster eingebaut und dann ist uns das mit diesen Außenfensterstürzen da aufgetaucht und dann waren halt aus Ende der Woche, Ende in 6 Wochen oder so waren das, 4, 6 Wochen irgendwas geworden, waren 11 Fenster mit 11 Stürzen, viel Spaß. Also das war da war auch ich mega genervt in dieser Zeit. Aber muss man damit rechnen, es ist ein Altbau, machst mal Fehler, wenn du alles selbst machst.
So als Fazit, würdet ihr es nochmal machen?
Ja, also wenn wir es nicht schon... Da habe ich schon drüber nachgedacht, ob diese Frage kommt. Ja. Und ich würde das nochmal machen, aber nicht in der Gesamtheit.
Okay.
Also ich würde mir an der richtigen Stelle die richtige Hilfe holen. Mhm. Jetzt weiß ich auch, wer das ist und wann das ist. So in der Gesamtheit komplett alleine nochmal würde ich, glaube ich, körperlich gar nicht mehr hinkriegen.
Okay.
Genau, aber ich sehe es so, wenn wir es nicht schon gemacht hätten, sondern es eben zur Debatte stünde, macht man es oder nicht, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, nochmal für unsere Konstellation.
Ja.
Mhm. Aber da wir es schon hinter uns haben, würde ich jetzt nicht sagen, ich möchte es jetzt nochmal bei einem zweiten Haus machen, sondern da sollte irgendwann der Luxus sein, dass man sich's leisten kann, nochmal irgendwo zu bauen mit entsprechender Unterstützung und am besten einem sehr guten Bauträger, der sich um alles kümmert. Dann ja, aber in Eigenregie so extrem. Kein zweites Mal.
Clemens, aber trotzdem hatte ich ja das ganze Thema Bauen schon doch so beschäftigt, dass du damit jetzt auch dich beruflich weiter damit beschäftigst.
Ja, ich habe tatsächlich nebenberuflich jetzt noch Bauphysik studiert, habe da jetzt noch einen Master gemacht. Ich meine, ich habe mir jetzt ja 3 Jahre durchgeplagt, das ganze Zeug theoretisch beizubringen, um halt irgendwie ein sinnvolles Haus zu konstruieren. Habe gesagt, okay, das würdest du gerne mehr wissen, habe Bauphysik studiert und werde mich da auch in absehbarer Zeit irgendwie nebenberuflich noch selbstständig machen, um eben privaten Bauleuten dort weiterzuhelfen und vielleicht jetzt auch als Energieeffizienzexperte da mit der Förderung zur Seite zu stehen. Das ist so die Grundidee. Dann war es wenigstens nicht ganz für umsonst, diese 3 Jahre.
Du hast quasi, wie sich's gehört, erst die Praxis und dann die Theorie gemacht.
Jetzt kann ich halt auch qualifiziert sagen, dass es gar nicht so schlecht war, was man gemacht hat.
Bis auf.
Bis auf, genau. Das Bis auf kenne ich dann halt jetzt auch.
Ja, ja super. Dann würde ich sagen, also vielen, vielen Dank für das ausführliche Frage und Antwort stehen. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten auch und ehrlichen Einsichten. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viele glückliche Jahre bei euch im Haus.
Dankeschön.
Danke. Ciao, ciao.
Schaut in der Zwischenzeit auch gern auf unsere Seite hurrawirbauen.de. Dort haben wir viele Tipps für Bauherren, egal ob ihr renoviert oder neu baut. Und wir haben auch immer spannende Gewinnspiele. Und schaut auf unsere Instagram-Seite familyhome_magazin.